vor 82 Jahren, am 14. Oktober 1943, kam es im deutschen Vernichtungslager Sobibor zu einem Aufstand mit anschließender Massenflucht. Die Planung ging vor allem auf jüdische sowjetische Kriegsgefangene aus Belarus zurück. Während des Aufstandes wurden 12 SS-Angehörige getötet, über 300 Gefangene versuchten zu fliehen. Sobibor war eines von drei Vernichtungslagern der sogenannten Aktion Reinhard. Sie war der Tarnname für die systematische Ermordung aller Juden und Roma des Generalgouvernements im deutsch besetzten Polen während des Zweiten Weltkrieges. Im Zuge der Aktion Reinhard wurden zwischen Juli 1942 und Oktober 1943 etwa 1,6 bis 1,8 Millionen Juden sowie rund 500 Roma aus den 5 Distrikten des Generalgouvernements Warschau, Lubin, Radom, Krakau und Gazilien in den drei Vernichtungslagern Belzec, Sobibor und Treblinka ermordet. Im Sommer 1943 sank im Lager Sobibor die Zahl der Transporte. Es kamen also immer weniger Menschen dort an und unter den Zwangsarbeitern im Lager kursierte dann das Gerücht, dass Sobibor bald abgerissen werden solle und alle verbliebenen Häftlinge ermordet werden. Eine Gruppe um Leon Feldhandler begann eine Flucht zu planen, aber ihnen fehlte die militärische Erfahrung und es war zunächst einfach relativ aussichtslos, weil es ja auch keine Waffen gab und ja, dass die SS natürlich stark bewaffnet war. Einer der Häftlinge damals war der damals 15-jährige Thomas Teuwi-Blatt aus Izbica in Polen. Nach der Ankunft in Sobibor wurde seine Familie direkt in die Gaskammer geschickt. Blatt selbst wurde für die Arbeit selektiert, und weil er eben auch noch jung war, und das war seine einzige Chance zu überleben, nämlich die Zwangsarbeit. Und es gibt in Seattle ein Dokumentationszentrum, das Zeitzeugen und Überlebende des Holocaust und auch der Zwangsarbeit im Zweiten Weltkrieg dokumentiert und auch eben Interviews führt. Und da erzählt Thomas Teuwi-Blatt seine Fluchtgeschichte in einem 50-minütigen Video. Ich habe einen kleinen Ausschnitt mitgebracht. Hier erzählt er nämlich, warum er dann doch eben überlebt hat und wie er ausgewählt wurde, als er in Sobibor angekommen ist.
And his Frenzel yells, "Who's a carpenter? Who's a mechanic? Who's a builder?" Usually there was no selections, but this time they didn't need people because they were expanding Sobibor. Me, 15 years old, I mean, a kid in that age goes to school, I had no trade, whatever, so I still believe that my strong will some way reached this German. I know that to talk to each other, vocalization is not necessary. I know some people could understand just being close to themselves. I heard stories when a mother will feel when her child miles away is sick or dying. Anyway, I strongly believe that my strong will some way reached this German, because at a point when he was pacing back and forth, he looked at me, our eyes met, and I said, and I was praying in that time still, and I said, "God, help me." He looked at me and said, "Come raus, du Kleiner, du willst mein Schuhpitz, and come out, you little one, you will be my shoeshine boy." I stepped out and was attached to a group of 40 people to walk in Sobibor.
Ja, das war die Originalaufnahme von Thomas Teuwi-Blatt in einer Mischung aus Englisch und Deutsch. Er hat hier auf jeden Fall erzählt, wie er ausgewählt wurde und dass er halt eben in dem Zeitpunkt, als er in Sobibor angekommen ist, ganz stark dafür gebetet hat, dass er halt eben nicht umgebracht wird und dann ja seine Bitte erhört wurde und er irgendwie Eindruck gemacht hat auf einen der Aufseher, der dann gesagt hat, du wirst mein Schuhscheinboy, weil sie eben auch arbeitsfähige Leute gesucht haben. Im September 1943 jedenfalls traf dann ein Transport in Sobibor ein mit jüdischen Kriegsgefangenen der Roten Armee. Mit ihrer Hilfe entwickelte Leutnant Alexander Pichersky innerhalb weniger Wochen einen Plan. Nämlich SS-Männer sollten einzeln in Hinterhalte gelockt, getötet und entwaffnet werden. Anschließend sollten alle Häftlinge beim Appell zur Flucht aufgerufen werden. Also es sollte ein größerer Aufstand angezettelt werden. Am 14. Oktober gegen 16 Uhr begann dann der Aufstand. SS-Männer wurden in Werkstätten gelockt. Dort warteten Häftlinge mit Beilen und Hämmern aus der Tischlerei. Insgesamt wurden etwa 12 SS-Männer getötet. Und auch hier hören wir nochmal Thomas Treuwi Blatt, der darüber erzählt, wie das genau vonstatten gegangen ist, also wie sie die SS-Männer in Hinterhälte gelockt haben.
A transport arrived from the ghetto of Minsk, and a lot of former prisoners of war, Jewish people, officers, soldiers were in this transport. And again, they'd meet a few people, the Germans, and they picked up about 70 healthy people, most of them former prisoners of war. They didn't even know about this. And they even didn't know about guns, about rifles, about mines. And with their help, with an officer called Sasha Pechorsky, a Jew, only Jews were there. Very fast fighting group was organized. And as I said before, the plan was to lure the Nazis to a killing place, kill them with knives, don't use their weapons until the last minute when we make an open revolt. And the plan was the camp should work normally like every day. And so it started. I was the guy who, one of the guys who used to lure the Nazis. I went to a guy, Wolf, told him, Mr. Scharfuhrer, Herr Scharfuhrer, we find a beautiful leather coat, exactly your size, would you go and try it on? And he left. He was killed over there with knives, and we had another gun, we can use them. And so about 5 o'clock was the end of work, and we did return to the living quarters, so-called Lager One. And over there I was shocked. And this was why we succeeded, actually. I was shocked because in that time when you return to the quarters, you go immediately to the kitchen, stay in the line for coffee. And I didn't believe it. Practically everybody stood in the line except a few people which were in the organization. And the organization was about 10%, which meant about 30 people. And finally, Sasha jumped on a table and had a short speech, but now is the time we should take revenge, we should kill the murderers, and we should tell the world what's happened here. And whoever will survive, his duty is to do it, to tell the world about the crime of the German people. We didn't say in that time Nazis, we said German people. Now it's a style, we talk about them, talking Nazis. Anyway, I'm finishing now. I had a talk and I again start to pray to God. God help me, and I will never forget to tell my world. And this is the reason I'm here with you too. I never stop telling if I have a chance.
Das war nochmal Thomas Treuwi Blatt, der über den Aufstand erzählt hat und wie sie das alles geplant haben, wie sie die SS-Männer in den Hinterhalt gelockt haben. Und am Ende des Ausschnittes sagt er auch, dass sie sich damals alle gegenseitig geschworen haben, wenn das irgendjemand hier überlebt, dann werden wir darüber sprechen, dann werden wir unsere Geschichten erzählen. Er ist einer der wenigen Überlebenden, der diese Zeit überlebt hat, der es aus Sobibor rausgeschafft hat und vor allem auch die Zeit danach überhaupt überlebt hat. Und er sagt am Ende des Interviews nochmal, dass er nie aufgehört hat, darüber zu reden. In einem Interview mit der Zeit beschrieb Blatt damals, ich zitiere, von 570 Häftlingen waren etwa 60 eingeweiht. Wir lockten SS-Männer in Hinterhalte, wo wir mit Beilen und Hämmern aus der Tischlerei warteten. Dann haben wir die anderen informiert. Einer von uns sprang auf einen Tisch und sagte, jetzt ist der Moment. Er sagte auch, dass nicht viele von uns überleben würden. Aber wer es schaffe, müsse der Welt erzählen, was in Sobibor geschehen ist. Dann sind wir zum Tor gerannt. Das Blöde war nur, dass bei dem Fluchtversuch natürlich auch die Wachen das Feuer eröffnet haben und viele Häftlinge erschossen wurden oder halt eben in den Minenfeldern außerhalb von Sobibor gestorben sind. Denn in Sobibor gab es einfach ganz viele Minen um das Gelände herum und dort sind eben auch viele Menschen verstorben. Etwa 200 Menschen sind entkommen bei dem Fluchtversuch, aber nur rund 50 überlebten den Krieg. Und ja, Thomas Treuwi Blatt ist es natürlich auch gelungen, aber leider nur sehr knapp. Er hat sich dann nämlich mit zwei Gefährten bei einem Bauern versteckt Und der Bauer hatte ihnen zunächst Unterschlupf gewährt, sogar auch für einige Wochen. Und später hat er aber versucht, sie zu töten. Blatt wurde angeschossen. Eine Kugel blieb in seinem Unterkiefer stecken. Und weil er sich totstellte, hat er überlebt. Seine beiden Begleiter wurden getötet. Und bis zum Ende seines Lebens blieb diese besagte Kugel in seinem Kiefer. Blatt konnte entkommen und versteckte sich in der Stadt bis zur Befreiung. Nach dem Aufstand von Sobibor wurde das Lager aufgelöst, die SS ließ es komplett abtragen. Auf dem Gelände entstand ein Bauernhof, der dahin gebaut wurde und später auch ein künstlich angelegter Wald, um jede Spur von Sobibor und die Kriegsverbrechen und die Verbrechen an der Menschlichkeit zu verwischen. Thomas Blatt überlebte und sprach. Seine Erinnerung veröffentlichte er in mehreren Sprachen. Auf Deutsch erschien zum Beispiel ein Buch, das heißt Sobibor, der vergessene Aufstand. Und es gibt auch einen Dokumentarfilm, Die Verwandlung des guten Nachbarn. Und da kehrt Thomas Blatt zurück nach Sobibor und Izbica. Und das wird alles eben dokumentiert. 2010 hat er dann im Münchner Prozess gegen John Demjanjuk ausgesagt, als einer der letzten Überlebenden des Aufstandes, und er verstarb dann 2015 in den USA im Alter von 88 Jahren. Erst 2008 wurde der Ort, also Sobibor selbst, wieder sichtbar gemacht. Eine internationale Kommission plante eine neue Gedenkstätte. 2020 wurde das Museum eröffnet und 2023 folgten dann die Außenanlagen. Und davor war es eben lange Zeit entweder nicht genutzt oder die Finanzierung war nicht klar. Und auch da ist nochmal ganz wichtig zu betonen, dass sich Deutschland beispielsweise nie finanziell an einer Gedenkstätte in Sobibor beteiligt hat. Also diese internationale Kommission war bestehend aus Israel, ich glaube den USA und Polen. Genau, und eine Mauer markiert heute den Weg zu den Gaskammern. Die Fundamente wurden freigelegt, Massengräber mit hellen Steinen gekennzeichnet. Ein Gedenkweg mit Namensstein erinnert an die etwa 180.000 Ermordeten, gestiftet von Angehörigen, Vereinen und Nachbarschaften und eben dieser internationalen Kommission.